ARD.
Hi, das ist Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. In diesem Feed erscheinen ab sofort jede Woche zwei neue Folgen. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr alle 13 Folgen inklusive Bonusmaterial schon jetzt in der ARD-Audiothek hören. Wir packen euch einen Link in die Shownotes. Da findet ihr auch eine Tracklist zu jeder Folge. Und jetzt viel Spaß! Ein Auto fährt nachts durch Nieselregen. Zwei Scheinwerferkegel auf einer sonst leeren Autobahn. Kein anderes Fahrzeug ist unterwegs. Am Steuer sitzt ein westdeutscher Student. Er hat einen Anhalter am Straßenrand mitgenommen, der vom Regen schon völlig durchnässt war. Ein junger Brite.
Da war kein Licht. Das war schwarz. Es war so dunkel. Es war wie in einen Time-Tunnel zu fahren. Das alles, was man gehört hat, war diese Platten von der Autobahn, was die DDR hatte, aus dem Dritten Reich. Ne? Also
es ist 1978 und das Auto hat ein Ziel. West-Berlin. Um dorthin zu kommen, müssen die beiden einmal mitten durch das Staatsgebiet der DDR. Eine Transitstrecke.
Und da war man in dieses Niemandsland. Das war so eine Zeitreise.
Aus dem Autoradio kommt eine Stimme, die ohne Pause Zahlenfolgen durchsagt.
Immer am Ende von der Radioskala war immer so irgendwelche Nummern erzählen, so 1, 2, 25, 73. Was ist denn das? Was hat was mit der Spionage zu tun?
Was da aus dem Radio kommt, ist ein Zahlensender. Das DDR-Verteidigungsministerium verschickt damit nachts auf Kurzwelle verschlüsselte Botschaften an seine Agenten. Der englische Anhalter auf dem Beifahrersitz fühlt sich wie in einem Spionagefilm.
Und es war so diese elektrisches so Feeling irgendwie so. Das war ganz prickelnd und sehr abenteuerlich irgendwie so. Dieser James Bond Feeling. Also da dachte ich mir, wow, geil. Das war mein erstes Feeling von dieser DDR. Ich war Feind in Feindesland.
Die nächtliche Fahrt durch die DDR kommt ihm damals ewig vor. Irgendwann ein Licht am Ende der Straße. Ein Grenzposten.
Es sah aus wie so eine riesige Tankstelle, mit so überall beleuchtet, ohne Tanksäulen. Ja, so sah es aus.
Der junge Engländer zeigt seinen Pass und sein Transitvisum und denkt sich, die könnten jetzt alles mit mir machen. Mich festnehmen, wegschleppen, sonst was. Der Fahrer kennt nicht mal seinen Nachnamen. Er heißt Reader, Vorname Mark William, geboren in Manchester. Sie dürfen weiterfahren, passieren die Grenze und erreichen mittlerweile spät nachts ihr Ziel.
Autobahn, West-Berlin und dann irgendwie Kurfürstendamm. Chrome and Glass and Neon Lights.
Der Student, der ihn im Nieselregen aufgesammelt und mitgenommen hatte, hält im Stadtteil Schöneberg. Die nassen Straßen glänzen im schwachen Licht von Gaslaternen. Es riecht nach Kohlenstaub zwischen den grauen Altbaufassaden.
Er fragte mich, ja, wo willst du denn heute Abend schlafen? Ich hatte keine Ahnung.
Da landet ein 20-jähriger Engländer, nachts, mit nur einem Koffer in West-Berlin. Allein, ohne Schlafplatz, ohne Kontakte, ohne ein richtiges Ziel.
Ich wollte einfach nur nach Berlin fahren, das anschauen und ein paar Platten kaufen und dann einfach weg.
Zu dem Zeitpunkt weiß er noch nicht, welche Rolle er in den nächsten Jahren für Berlins Musik-Underground spielen wird.
Er ist nicht nur ein netter, freundlicher Typ, der Mann ist auch eine Legende.
My guest today is a legend of the underground music scene here in Berlin.
Eine wirkliche Musiklegende für Berlin.
Legende ist ein ganz schön großes Wort. Aber fest steht, dieser Mark Reader ist zumindest für Musikinteressierte und Kulturjournalisten sowas wie eine lokale Ikone. Ein Typ, der im Hintergrund seine Fäden gezogen hat. Für einige der abenteuerlichsten und skurrilsten Geschichten der Berliner Musikszene verantwortlich ist. Dabei ist er selbst immer ein bisschen unter dem Radar geblieben. Er bringt die damals völlig unbekannten und noch super jungen Die Ärzte ins britische Fernsehen.
Die Ärzte, is that the way to pronounce your
birth name? Die Ärzte.
Die Ärzte. Ja.
Er wird sowas wie der Manager bei der Westberliner Frauenband der 80er, Malaria.
Er hat auch die Laune dann gehalten und ja, er war cool.
Er schmuggelt die Toten Hosen für zwei Geheimkonzerte nach Ostberlin.
Auf jeden Fall war er der Strippenzieher. Ohne Mark wäre das gar nicht gelaufen. Wir hatten die Connections nicht.
Und gründet nach der Wende das erste Label für eine damals völlig neue Musikrichtung, Trance. Entdeckt mit Paul van Dyk einen heute weltberühmten DJ und bringt dessen erste Platten raus.
Und eines Tages kam Mark Rieder vorbei, als wir am Rumspielen waren, und meinte, dass er das schick fand, was wir da gerade irgendwie so gemacht haben.
Diese Liste der großen Namen ließe sich ewig fortsetzen. Mark hängt mit den einstürzenden Neubauten rum. Nick Cave ist sein Mitbewohner. Bernard Sumner von New Order, sowas wie sein Sandkastenfreund. Die Biografie von Mark Rieder ist aber nicht nur außergewöhnlich, weil man damit so schön Name-Dropping betreiben könnte. Das wäre zu einfach. Sie ist vor allem eng verwoben mit der Geschichte der ehemals geteilten Stadt. Berlin zieht mit seinem wilden und kreativen Image immer noch Menschen aus der ganzen Welt an. Besonders Musikerinnen und Musiker. Aber warum eigentlich?
Früher habe ich gedacht, eine Band wie Einsturz und Neubauten könnte überall entstehen. Und es hat mich sehr lange gekostet, um herauszufinden, dass das nicht stimmt. Man konnte das nicht überall machen. Man konnte das eigentlich nur hier machen.
Man war mit so vielen kreativen Leuten umgeben. Das hat einfach Freude gemacht.
Und Zeit vor allen Dingen hatten wir. Wir hatten ewig Zeit. Boah, hatten wir Zeit.
Es war irgendwie so dreckig und es war irgendwie laut. Und ich fand es super. Das ist meine Stadt, die muss ich unbedingt hin.
Das hier ist keine Investigativrecherche, kein True-Crime-Format. Und ihr müsst keine Musiknerds mit viel Vorwissen sein, um hier mitzukommen. Diese Serie ist eine Stadt- und Lebensgeschichte mit einem richtig guten Soundtrack. Erzählt von denen, die sie erlebt haben, auf beiden Seiten der Mauer. Leute wie Campino, Gudrun Gut von Malaria, Paul van Dyk, Bernard Sumner von New Order und einige bisher noch nie gehörte Stimmen. Und natürlich Mark Rieder.
Ich habe schon inzwischen sehr viele Städte gesehen, sehr viele Orte gesehen in meinem Leben, dass ich denke, ich weiß, was Berlin hat und ist und bedeutet.
Mein Name ist Sophia Wetzke. Ich arbeite als Kulturjournalistin in Berlin, bin aber vor allem Musikfan und muss mir immer wieder mal eingestehen, all die entscheidenden Momente, die Berlin als Szenestadt so berühmt gemacht haben, habe ich verpasst. Zu spät geboren und zufällig auf der anderen Seite der Mauer. Avantgarde, Westberliner Szene, Mauerfall, Love Parade, war alles vor meiner Zeit. Manchmal denke ich aber auch, vielleicht war das alles gar nicht immer nur großartig im Berlin der 80er und frühen 90er.
Es klingt alles so schön, wenn man das erzählt, weil ich kann das so von einer ganz bestimmten Perspektive erzählen. Aber es war sehr schwere Zeit. Es war echt schwer. Es war nicht einfach.
Es war gar nicht alles so geil, ja, die ganze Zeit.
Wir hatten eher ständig irgendwie so ein bedrohendes Dritten Weltkrieg über unsere Köpfe hängen. Ich habe nie gedacht, dass ich älter als 35 würde. Entweder wird alle im Suff sterben oder im Drogen sterben oder vom Dritten Weltkrieg sterben.
Komm, wir lassen uns erschießen. Zwei Schüsse mitten ins Gehirn. Komm, wir lassen uns erschießen. Ich habe nichts zu verlieren.
Die Drogen waren nicht mehr lustig. Es war echt schlimm.
Ich habe wirklich auch gedacht, dass ich in Berlin untergehe. Ich hatte auch ein bisschen Angst um mich selbst.
Aber wie war es denn nun wirklich? Mark Rieder kann wie kaum ein Zweiter beschreiben, wie Berlin Hauptstadt der Subkulturen wurde. Er war ja die letzten 45 Jahre dabei. Wer ist dieser Typ, befreundet mit Weltstars, bekannt wie kaum ein anderer in der Berliner Szene, der ziemlich verrückte und nicht immer legale Sachen auf die Beine gestellt hat? Wäre seine Geschichte an einem anderen Ort überhaupt möglich gewesen? Und hätte Berlin heute dieses Image, Stadt der Freigeister, ohne Leute wie diesen Engländer, der Ende der 70er hier gestrandet ist? Marks Geschichte liefert Antworten auf diese Fragen, weil so viel Berlin drin steckt. Weil sie ein Leben beschreibt, das auch heute, in Zeiten von Kommerz, Followerzahlen, steigenden Mieten, immer noch Underground ist. Ein Leben, das immer von einer Sache bestimmt war: Musik. Ihr hört Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Eine Serie über den Musik-Underground auf beiden Seiten der Mauer. Und die Geschichte von Mark Reeder, ein Engländer, der als junger Mann zufällig in Berlin strandete und das alles miterlebt hat. Folge 1: Per Anhalter.
Warte mal ganz kurz. Also wir sind jetzt am Neulendorfplatz, ausgestiegen aus der U-Bahn. Wo müssen wir denn jetzt hin, Marc?
Also okay. Ich folge mich einfach.
Ja, okay.
Über die Winterfeldstraße.
Ah, ja.
Letztes Mal war ich zum CSD hier.
Diese Stimme gehört zu Max, ebenfalls Autor und Regisseur dieser Serie.
Ich war vor lange nicht mehr hier. Ist grün.
Mark Reeder ist heute Mitte 60 und optisch ein ziemlicher Sonderling. Akkurat gekämmter, mittlerweile grauer Scheitel mit streng rasierten Seiten. Er trägt immer, wirklich immer, schwarze, schwere Stiefel aus Leder. Dazu meistens dunkle Zweiteiler, die aussehen wie Uniform. Und oft Sonnenbrille, auch wenn die Sonne gar nicht scheint. Dahinter eisblaue Augen. Wenn er lacht, wirkt er wie der Prototyp des frechen Schuljungen, der ständig Streiche spielt. Den Uniformfimmel hatte er mit 20 schon. Den hat er beibehalten. Dieses Bubi-Lächeln auch. Damals in den 70ern und 80ern ist diese Ecke hier in Schöneberg nicht gerade eine Schönheit.
Guck mal, alles, was hier war, war dunkelgrau oder schwarz oder voller Schusslöcher vom Zweiten Weltkrieg. Und das war voller Studenten. So billige Wohnungen.
Dieser Kiez wird zufällig Marks erste Station in Berlin. Der Student, der ihn per Anhalter mitnimmt, sagt, kannst erst mal bei uns im Haus bleiben, da ist eine Wohnung frei. Ein Schlüssel zur Wohnung gibt es nicht. Er drückt ihm stattdessen ein Dietrich zum Schlösserknacken in die Hand.
Das ganze Haus war leer. Das waren nur diese Studenten, die da gewohnt haben in der Wohnung. So, die haben, glaube ich, im zweiten Stock gewohnt. Oder so. Es war nur den, ja. Kein anderer im Haus, ganzes Haus.
Sie wollen dort wenigstens so lange wohnen, bis das Haus abgerissen wird. Wird es letztendlich aber nie.
Und das hier ist Nummer 24 Winterfeldstraße. Hier bin ich
angekommen. Ist es das?
Angekommen.
Oh, wow. Krass.
Sehen wir noch das gleiche Haus. Innen genau das gleiche Haus.
Ein Altbau mit riesiger Eingangstür und einem großen bunten Schmuckfenster über dem Türbogen.
Komm, wir gehen mal rein. Jetzt geht die Tür gerade auf. Hi, kannst du kurz auflassen? Danke. Hallo. Nicht schlecht. Diese Marmortreppe, das ist ja der Kracher.
Ja, das war früher, in der Mitte war so ein ganz dicker roter Teppich.
Das sieht aus wie ein Motel.
Das ist voll schön.
Total.
Ja, voll schön.
Marc und sein kleiner Koffer ziehen damals ganz oben in eine leerstehende Wohnung ein. Allein auf weit über 100 Quadratmetern. Parkett, Stuck, Marmorbadezimmer.
Ich habe keine Miete bezahlt und ich habe illegal in der Wohnung gewohnt. Ja. Ja. Aber ich habe mich aber nicht als Hausbesetzer irgendwie so bezeichnet zu der Zeit. Ich habe einfach da gewohnt, weil ich die Angebote bekam.
Er wird also zufällig zu einem der ersten Hausbesetzer hier. Nur wenige Jahre später, 1981, werden gleich mehrere alte Häuser in der Winterfeldstraße besetzt und dadurch vor dem Abriss bewahrt.
Aber das ist doch was, das wäre doch wahrscheinlich in Manchester auch nicht möglich gewesen, oder? Einfach in so ein superschönes Haus zu gehen und dann zu sagen, ach cool, ich bleibe jetzt hier mal die nächsten Monate.
Auf keinen Fall, nee.
Damals in Berlin ging das. Unter anderem deshalb war West-Berlin ein Paradies. Für Punks, Wehrdienstverweigerer, Künstler und alle, die sonst nicht in die bundesdeutsche Gesellschaft passten. Leben in besetzten Häusern, Scheiß auf Lohnarbeit. Die Stadt kostete fast nichts und gab sehr viel her. Für die Unangepassten in Kreuzberg, aber auch diejenigen, die das schicke Charlottenburg vorzogen. Krasse Gegensätze auf wenig Raum.
In warmen Nächten zeigt der Kurfürstendamm seinen Gästen nicht die kalte Schulter. Dann hat man manchmal das Gefühl, unter südlichem Himmel zu wandeln.
Seit gestern Abend ist das Disco-Fieber in Berlin noch um einige Grade gestiegen.
Die Instandbesetzer in der Kreuzberger Kuvri-Straße haben sich inzwischen eingerichtet.
Massive Polizeiverstärkungen machten wenig später vom Schlagstock Gebrauch.
Und einmal sagte der Einsatzleiter, mit dem Haufen räumen wir auch noch auf. Und dann kamen die ohne Vorwarnung auf uns zugestürzt.
Die gesamte Szene hat sich nun auf die härteste Droge, nämlich das Heroin, umgestellt.
In genau dieses Biotop stolpert Mark hinein. Landet wie der Außerirdische auf einem neuen Planeten. Er hat jetzt zwar eine riesige Wohnung, für die er nichts bezahlt, aber er kennt niemanden. Wer auch mal neu nach Berlin gekommen ist, kennt das Gefühl bestimmt. Diese seltsame Einsamkeit in so einer roughen großen Stadt und die Überwindung, die man braucht, um Anschluss zu finden. Ihn stört das aber gar nicht so sehr. Er kennt es schon, allein zu sein.
Ich hatte keinen mega großen Freundeskreis. Ich war nicht der populärste in der Schule oder so. Auf ganz im Gegenteil. Ja. Weil ich war eigentlich immer auch so als Außenseite abgestempelt. Ja. So weirdo. Ja.
Wir laufen an einem historischen Schöneberger Backsteingebäude vorbei. Das alte Fernsprechamt. Vor fast 100 Jahren gebaut. An der Fassade steht heute groß Digital Innovation Arena. Hier sitzen jetzt Startups. Ein Stück weiter, wo heute ein indisches Restaurant ist, sei früher eine typische Berliner Eckkneipe gewesen, sagt Marc.
Ich muss meiner Mutter erzählen, dass ich angekommen bin überhaupt. Und ich brauchte Geld fürs Telefonzelle. Damals hast du nur Münzen gehabt, ja, zum Telefonieren. Und dann bin ich irgendwie die Straße runtergelaufen, bis zur Potsdamer Straße, kurz vor der Ecke. Da war so eine Kneipe und ich bin da reingegangen. Und da saßen in dieser Kneipe irgendwelche alte Leute, die haben immer so Schnaps getrunken. Und einer hat Schach gespielt, einer hat in so einen Spielautomaten so Geld reingeworfen. Und ich bin zur Bar gegangen und hat irgendwie so jemand irgendwie die so gebückt und hat irgendwie so die Regale gefüllt. Und ich meinte so, meine schlechten Deutschen, entschuldigen Sie bitte, sprechen Sie Englisch. Und diese Person ist irgendwie umgedreht, ist aufgestanden. Es war so ein riesiges, so 2 Meter große Transvestit.
Kurzer Einwurf aus dem Jahr 2023. Heute würde man eher Drag Queen sagen. Oder wenn es um Identität geht, Transgender.
Sie hatte rote Haare und mit so einer Polkadot-Top. Und sie meinte, ja, Darling, was willst du? So, okay. Diese Realisation in diesem Moment, jetzt bin ich in einer Eckkneipe. Das ist Normalität hier. Das ist normales Berlin hier. So. Eine Transvestit steht in dieser Theke und bedient irgendwelche alte Knacker mit Schnaps um 10 Uhr morgens. Ich so, was ist das? Das gibt's ja nicht. Und dann war ich total fasziniert. Und das war meine Umgebung halt. Ne? We're back in West
Berlin. Das ist Marks Schlüsselmoment, in dem ihm klar wird, diese Stadt tickt anders. Und zwar so wie er. Seine Freunde und Familie hatten vorher noch zu ihm gesagt, bist du bescheuert? Was willst du denn in Deutschland? Vor allem in Berlin.
Berlin war nicht bekannt als Musikstadt. Berlin war bekannt als so kalten Krieg, so Ost versus West. So dritten Weltkrieg wird ausbrechen in West-Berlin, garantiert.
Marc hatte prominente Vorgänger, die auch in den Berlin-Bann geraten waren. Lou Reed benennt Anfang der 70er ein Album nach der Stadt und lebt danach immer wieder mal hier. Genauso Punkrock-Legende Iggy Pop, der Mitte der 70er an die Stadt zieht. Ins selbe Haus übrigens wie der heute sicherlich berühmteste Musiker, der mal Berliner auf Zeit war. David Bowie. Diese großen Namen und die Songs, die hier entstanden sind, umweht bis heute was Geheimnisvolles und Legendäres. Das geht natürlich auch nicht an Marc vorbei, damals noch Teenager in Manchester.
Und dachte ich mir, siehst du, da war in Berlin jetzt. So, ich wusste, dass Berlin irgendwie, es muss irgendwas haben. Auch wenn die Leute in Westdeutschland mir nicht sagen kann, was Berlin hat. Bowie war da, hat diese Platte aufgenommen. Und dann hat er dann diese Heroes-Platte dann auch da aufgenommen, komplett, alles. Und ich wusste, wenn er dahin fährt, dann muss es irgendwas haben.
Erzähl mal, in welcher Situation dieses Lied dich begleitet hat.
Das ist West-Berlin. Mhm. Ja, das ist mein West-Berlin-Musik. Ich habe das damals, als Heroes rauskam, das gehört und dachte ich, wow, geil. Als ich in West-Berlin war, war das der Soundtrack zu dieser Stadt, so zu der Zeit. Es war Kurfürstendamm, weißt du? So, und Charlottenburg. Diese Musik, es war für West-Berlin gedacht. Als ich die Musik gehört habe in diese Umgebung, dann habe ich das auch verstanden. So, das war dann plötzlich, so, ja, das macht irgendwie so einen Sinn. Diese Anger, diese so irgendwie diese Energie, die einfach freigefühlt hat. Es war so die Musik für diesen Moment einfach. Ne?
Übrigens kommt Mark David Bowie einmal kurz ganz nah. Ein Bekannter von ihm soll nach dessen Zimmerpflanze schauen. Bowie ist da gerade verreist.
Und ich war bei ihm zu Hause und dann meinte er so, ja komm, wir gehen rüber zu David. Ich muss seine Gummipflanze gießen.
Mark geht natürlich mit, weil er neugierig ist.
Und ich dachte, David Bowie muss eine total fantastische Wohnung haben. So, total, so cool, modern und so.
Und wird enttäuscht.
Ich ging da rein und ich dachte, das sieht aus wie so wie bei uns in Manchester, so Arbeiterklasse-Wohnung, so total, total billige Teppichware auf dem Boden und so ganz billiges Tapete aus den 70er Jahren, war so mit so kleine kupferfarbene Blümchen dran und so.
Aber habt ihr euch dann noch kennengelernt?
Dann? Nein, leider nicht. Nee. Der war schon weg. Der war schon,
ach, schade.
Der war schon ein paar Monate schon weg. Er hatte noch die Wohnung. Ah, okay. Hatte noch Absicht. Er hatte noch seinen Schlüssel und hatte noch irgendwie so alles, so Absicht, wieder zurückzukommen. Ja?
Aber Bowie kam nie zurück. September 2022. Ein stickiges Berliner U-Bahn-Abteil. Wir stehen dicht gedrängt. Fahren von Schöneberg nach Mitte, Richtung Alex. Vom alten West-Berlin ins alte Ost-Berlin. Mark drückt mir einen seiner In-Ear-Kopfhörer in die Hand und sagt, hör mal, das ist cool. Er spielt mir den Original-Soundtrack von Doctor Who vor. Dieser berühmten englischen TV-Serie, die die BBC seit Mitte der 60er produziert. Damit sei er aufgewachsen. Mit Kopfhörern Bahn fahren und Musik hören ist heute das Normalste der Welt. Mark hat das schon in den frühen 80ern gemacht.
Ich hatte eine ganz frühe Version von so einer Sony Walkman. War so ein Riesending, aber hatte Kassetten drin.
Der Walkman war so groß wie ein Backstein. Und die silbernen Bügelkopfhörer waren total auffällig.
Ich habe den immer noch. Ja.
Den hast du noch?
Ja, habe ich noch. Und die funktioniert noch. Auf die Straße zu gehen damit, das war ein neues Erlebnis. In der U-Bahn zu stehen, kommt irgendwie ein alter Mann zu mir und meinte so, Sie hören Feinsender, wa?
Wahrscheinlich fährt Mark damals, Ende der 70er, auch genau diese Strecke. Von Schöneberg nach Mitte.
Nach 2 oder 3 Tagen bin ich nach Ost-Berlin gefahren, um zu sehen, was ist auf der anderen Seite von dieser Mauer.
Am Grenzübergang Friedrichstraße, Checkpoint Charlie, übertritt er zum ersten Mal die innerstädtische Grenze in die DDR. Er geht zu Fuß zum Alexanderplatz.
Und diese andere Welt, was auf der anderen Seite der Mauer war, war sowas von faszinierend. Das war wie, also ich kam mir vor wie so in so einer Star Trek-Szene. Ja? So, bin gebeamt runter auf in ein. Und es war total so, es war wirklich irre.
Unten am Fernsehturm, wo sich Treppen und flache Gebäude wie eine Manschette um den Fuß des Turms schmiegen, bleibt er stehen.
Ich bin erstmal hier durch diese wunderschöne Fernsehturm, was so faszinierende Architektur ist für mich. Also es war so was von Space Image. So was haben wir nicht in Manchester gehabt. Und ich dachte, was ist hier drin? Ich meine, wenn du reingehst, das sieht aus wie Stanley Kubrick 2001. Das ist total super. So, ja. So spacey future.
Ja, das stimmt.
Tatsächlich kommt Mark diese Seite von Berlin an diesem Tag überhaupt nicht so vor, wie es ihm bis dahin zu Hause in Manchester immer erzählt worden ist. Der Sozialismus sei grau und trostlos.
Da waren so kleine Springbrunnen so. Und laute Leute haben da rumgesessen, Blumen überall, glückliche kleine Kinder. Ich fand das irgendwie, ich habe immer als Kind immer Briefmarken gesammelt und immer so die Briefmarken aus dem Osten hatte immer so Briefmarken mit lachenden Kindern drauf. Da dachte ich mir, ist genau das Bild irgendwie entsprechend von fröhlichen sozialistischen Kindern irgendwie stimmt so. Ne?
An diesem ersten Tag in Ost-Berlin ist er der typische Touri. Absichtlich, damit er nicht auffällt.
Ich habe ganz am ersten Tag ganz belanglose Sachen gemacht. Und einfach nur, um belanglos zu sein und so langweilig, dass sie sagen würden, der ist einfach zum SB-Restaurant gegangen und zu der Fernsehturm hat irgendwie so Schweinebraten mit Kartoffeln und Kraut gegessen. Und so also ein Bier und ein Eis und dann ist nach Hause gegangen.
Und die haben ja nicht gefragt, was ich wollte. Weil es war ganz offensichtlich, ich bin Engländer, ich komme einfach als Tourist einfach für einen Tag. Aber wahrscheinlich haben sie gedacht, irgendwie so, ne, ich komme nur für einen Tag und dann sehen sie mich nie wieder. Ja, aber das war aber nicht der Fall. Ja, ich kam immer wieder.
Und das blieb nicht unbemerkt.
Reader Mark reiste am 10.09.1979 gegen 0.10 Uhr als Fußgänger nach West-Berlin aus. Er erschien in einem angetrunkenen Zustand. Bei seiner Einreise führt er eine Flasche Rotwein und einen Schallplattenkatalog englischer Titel mit.
Für Mark als englischen Staatsbürger ist das Hin und Her zwischen den Welten der Stadt damals verhältnismäßig einfach. Er kann die Grenze ohne aufwendige Anträge oder Wartezeiten übertreten. Ein Privileg, das er häufig nutzen wird. Immer wieder besucht er den Alex, Prenzlauer Berg, Pankow, tarnt sich als Tourist, sucht aber eigentlich etwas ganz Bestimmtes.
Ich wollte wissen, so, es muss irgendwie eine Underground-Szene in Ostberlin geben. Irgendwo muss eine das mitgekriegt haben, dass es im Westen was gibt.
Das entgeht auch der Stasi, dem ostdeutschen Geheimdienst, nicht.
Information: Britischer Bürger, der in West-Berlin lebt und als Musiker tätig ist, beabsichtigt, sich auf dem Alexanderplatz mit Bürgern aus der Hauptstadt der DDR zu treffen. Er interessiert sich für Vorfälle aus der Punk-Szene bzw. den politischen Untergrund in der Hauptstadt der DDR, Berlin.
Mark wird diese Szene in Ost-Berlin finden, wird dort Freundschaften schließen. Er wird zum Schmuggler und dadurch zum Zielobjekt der Stasi.
Ich meine, die haben mir auch gesagt, dass sie mein Telefon abgehört haben.
Schon seit Jahren versucht er, an seine vollständige Stasi-Akte zu kommen, weil er glaubt, dass da noch viel mehr schlummert als das, was er bisher gesehen hat. Wir haben bei einem Mitarbeiter der zuständigen Behörde, dem Bundesarchiv, nachgefragt, ob da was dran ist.
Ich habe ihn dann gefragt, naja, ist es denn überhaupt realistisch, dass wir da noch irgendwas finden oder dass du noch irgendwas finden kannst? Er hat gesagt, ja, es ist sehr realistisch, aber du musst diesen Antrag stellen.
Ah, Mann. Wir haben den ausgedruckt, Mark.
Für diese Serie haben wir uns mit Mark auf die Suche nach Aufzeichnungen und Protokollen gemacht, die der DDR-Geheimdienst über den Engländer angelegt haben soll.
Ich will nur wissen, was haben sie nicht gewusst und was haben sie gewusst?
Seine Stasi-Akte wird uns mehr verraten. Doch zunächst wird Mark im Westteil von Berlin ein Konzert organisieren, das aus heutiger Sicht außergewöhnlich ist.
Und ich dachte, die müssen diese Band sehen. Wenn sie die sehen werden, dann werden sie alles verstehen.
Eine Band, die heute als eine der wichtigsten der Geschichte gilt, für die sich damals aber fast niemand interessiert. Joy Division. Die Bandmitglieder kennt er aus seiner Heimatstadt Manchester. Ein Ort, von dem er damals einfach nur weg will. Denn die englische Stadt war
grau, nass und arm, total kaputt.
Und macht ihm damals schon irgendwie Angst.
Die Leute werden verrückt, die Leute drehen durch, ja. Richtig hardcore.
Warum Mark in Manchester keine Zukunft hatte und trotzdem ein Stück dieser Stadt mit nach Berlin gebracht hat, erzählen wir euch in der zweiten Folge.
And then punk came along.
Und dann kam Punk und hat einfach gesagt, scheiß drauf, du musst nicht so sein.
Das war die Hoffnung und das war die treibende Kraft, hinter diese Art von Musik zu machen, dass man aus dieser Misere rauskommt.
Das war Per Anhalter, die erste Folge von Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Mit Mark Rieder. Ein ARD-Audiothek-Original von Studio Soma im Auftrag von Radio 1 vom RBB. Autorin und Host bin ich, Sophia Wetzke. Co-Autoren Max Stern und Klaus Schwartau. Dramaturgie Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion Radio 1 Diana Arapovic. Regie Max Stern. Sprecher Jan Vesper. Hostaufnahmen, Produktion und Sounddesign Steffen Stark. Mit Originalmusik von Mark Rieder und Michael Adam. Studioaufnahmen Martin Scholz, Nikolaus Löwe und Kaspar Wollheim. Covergestaltung Carsten Lerch. Produktionsleitung RBB Paul Timm. Teamleitung Podcast RBB Kultur Jens Jarisch. Executive Producer Studio Soma Sophia Wetzke und Max Stern. Besonderer Dank geht an Sophie Fichtner, Laura Clemens, Ute Gröttrup, Anna Emre, Frank Menzel und Robert Skopin. Der größte Dank geht aber an Mark. Dafür, dass er uns seine Geschichte erzählt hat. Alle Folgen von Grenzgänger hört ihr schon jetzt in der ARD-Audiothek. Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp.
Ich fühle mich gut. Ich stehe auf Berlin. Ich auch. Ich stehe auch auf Berlin und auf Musik. Ich bin Anja Kaspari, Musikjournalistin und seit 5 Jahrzehnten in dieser Stadt unterwegs.
Berlin Sounds. Inside.
In meinem Musiktalk treffe ich Blixer Bargeld, Annette Humpe, Iki Mel, Dota, Bergheim-DJ Marcel Dettmann und viele andere tolle Gäste. Hört doch mal rein in diesen Musikpodcast vom RBB. Jetzt in der ARD Audiothek und als Video in der ARD Mediathek.